zu dir, so eine Reaktion auf mein Gebet, das würde ich auch gerne mal erleben, das würde ich mir wünschen. Dass der Ort, wo ich mich befinde, auf einmal spürbar anfängt zu beben. Nur des Gebets wegen. Dass so eine spürbare Erfülltheit vom Heiligen Geist über mich kommt. Das wär's doch. Das wäre doch eine wunderbare Bekräftigung unseres Gebetes. Das wäre doch eine wunderbare Vergewisserung, dass unser Gebet wirklich Wirkung entfaltet. Nun weiß ich nicht, wie es dir überhaupt geht mit Gebet. Vielleicht ist das für dich kein Problem und du bist ein begnadeter Beter. Und wenn das so ist, dann ist das sehr schön. Aber ich weiß auch, dass für viele Christen die Sache mit dem Gebet gar nicht so einfach ist und das Gebet dann oft als eine herausfordernde Sache empfunden wird. Und ja, mir geht's da ein Stück weit auch nicht anders. Dass man Gebet als schwierige Sache empfindet vielleicht, dass es mühsam und anstrengend ist, überhaupt so ein regelmäßiges Gebetsleben zu entwickeln, dass es da viele Hindernisse gibt. Angefangen von der Geschäftigkeit, man hat dauernd etwas zu tun, bis hin ja zur Müdigkeit, alles Dinge, die uns abhalten vom Gebet. Und manchmal ist da auch, wenn man ehrlich ist, eine gewisse Lustlosigkeit vorhanden. Und selbst wenn man mal so drin ist, ne, und eine gewisse Gebetsroutine entwickelt hat, dann gibt's wieder Rückschläge. Also Beten ist oftmals doch ein Kampf und mancher hat vielleicht schon aufgegeben und an dieser Stelle resigniert und denkt sich, ich bin halt einfach kein großer Beter. Mir ist diese Gabe einfach nicht gegeben. Oder ich weiß vielleicht, dass das schlecht ist, dass ich so selten bete, aber ich habe keine Ahnung, wie das anders werden soll. Ja, liebe Geschwister, ich bin vor einiger Zeit mal auf diesen Text gestoßen und ich habe ihn gelesen und er hat mich neu angesprochen, weil er eben über diese Kraft des Gebets so anschaulich spricht, weil er so Mut macht, auch zu beten, in Schwierigkeiten und Notlagen sich so ganz selbstverständlich an Gott zu wenden. Das werden wir gleich noch sehen, ganz selbstverständlich. Und ich glaube, dass auch gerade in dieser Zeit, in der wir miteinander unterwegs sind, wir diese Perspektive besonders dringend brauchen. Wir brauchen gerade jetzt Gebet und deshalb hoffe ich, dass wir uns einlassen auf dieses Thema, denn Gebet hat Kraft. Und das ist auch das Thema der Predigt, die Kraft des Gebets. Und ich lese uns jetzt den ganzen Abschnitt aus Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis Vers 31. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ein erster Gedanke: Die Kraft des Gebets entfaltet sich dort, wo Gebet selbstverständlich ist. Die Kraft des Gebets entfaltet sich dort, wo Gebet selbstverständlich ist. Es heißt hier in Vers 23, am ersten Vers, den ich gelesen hatte, und als man sie hatte gehen lassen. Nun sie, das sind Petrus und Johannes, sie waren gerade wegen ihrer Verkündigung von Jesus gefangen genommen und vor den Hohen Rat geschleppt worden. Sie waren da verhört worden von diesen jüdischen Autoritäten. Und das Ganze endete damit, dass man ihnen einschärfte, dass man ihnen drohte, ja, dass man ihnen verbot, weiter von Jesus Christus zu sprechen. Und dann ließ man sie etwas widerwillig gehen. Und Petrus und Johannes, sie kehren dann zurück zur Jerusalemer Gemeinde und sie berichten natürlich umgehend davon, was sie erdulden mussten. Von den Drohungen, von ihrer Festnahme, von diesen Widerständen und von dem Sprechverbot. Und die anderen Geschwister? Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Also es gibt hier ein Problem in der Urgemeinde. Ne? Sie sind konfrontiert mit einer großen Herausforderung. Es gibt hier eine wirklich echte Anfechtung, eine große Schwierigkeit. Und was ist die natürliche, was ist die völlig selbstverständliche Reaktion dieser Geschwister auf diese Lage? Nun, sie beten. Es ist Gebet. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Sie machen nicht erst einen Plan, sie überlegen nicht erst hin und her, sie diskutieren das nicht, sie beten zunächst mal. Gebet ist, oder sollte zumindest, eine ganz fundamentale, eine ganz grundlegende Aktivität von allen Christen sein. Warum? Nun, weil wir kriegen einen Grund hier geliefert in Vers 24b, im zweiten Teil dieses Verses, am Anfang ihres Gebetes, da beten sie nämlich, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Also Gebet zu Gott ist deshalb so grundlegend, weil Gott der Herr über diese Welt ist. Weil er der Schöpfer ist, weil er alles gemacht hat, weil er der Herr über alle Vorgänge ist, weil er diese Welt in seinen Händen hält und weil er über die sichtbare und unsichtbare Welt regiert. Er ist der Schöpfer. Er hat alles, was wir sehen und alles, was sonst noch ist, in seiner Hand. Er war vor aller Zeit, er hat alles ins Leben gerufen, er ist ewig. Und das Zweite ist, dann folgt ja daraus, Gebet ist so grundlegend, im Grunde deshalb, weil Gebet eine Bekräftigung von Gottes Existenz ist, weil Gebet eine Bekräftigung von Gottes Herrschaft über alle Dinge ist. Wer an Gottes Existenz glaubt oder an Gottes Herrschaft glaubt, so wie eben geschildert, der kann doch eigentlich gar nicht anders als beten. Oder wir können es auch mal umdrehen. Wir könnten auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen provozierend dann, wenn man es umdreht, wer nicht betet, der glaubt wohl nicht wirklich an die Existenz Gottes oder an seine Herrschaft. Man könnte es ja vergleichen, es ist vielleicht wie mit einem Ruderboot, das liegt da irgendwo am See und dann gehst du hin und sagst, ja, so ein Boot ist eine schöne Sache, ich glaube wohl, dass mich das trägt, wenn ich da reinsteige und losrudere. Es sieht ja super aus, kein Loch und 1A Zustand, ich kenne die physikalischen Gesetze, das muss wunderbar funktionieren. Aber ich möchte jetzt doch nicht einsteigen. Nee, lieber nicht. Also, wer sich so verhält, ja, da ist irgendwas faul, das würden wir nicht verstehen. Beten ist so grundlegend, weil es die praktische Bekräftigung von Gottes Existenz ist. Wer an Gottes Existenz glaubt, so an seine Herrschaft über diese Welt, der wird doch auch beten. Und die Kraft des Gebets, sie entfaltet sich nämlich gerade dort an dieser Stelle, wo das Gebet selbstverständlich ist. Sie kommt gerade dort zum Zug, wo Gläubige aus diesem Bewusstsein, dass Gott wirklich ist und dass Gott tatsächlich herrscht über diese Welt, dass er tatsächlich eingreifen kann in die Geschehnisse dieser Welt, dass sein Handeln einen Unterschied macht. Also die Kraft des Gebets kommt gerade dort zum Tragen, wo Geschwister das glauben und aus diesem Bewusstsein handeln und dann ganz selbstverständlich die Hände falten und beten. Wie sieht das da aus bei uns? Was ist eigentlich unsere erste intuitive, natürliche Reaktion auf ein Problem? Auf eine Schwierigkeit, im Leben. Ich denke, mancher, der mit einer beruflichen Herausforderung vielleicht konfrontiert ist, der wird sofort intensivst beginnen, nach einer Lösung zu suchen. Na klar, wie komme ich noch irgendwie raus aus der Nummer? Wie kriege ich das in den Griff? Oder der Nächste, der vielleicht ein alltägliches Problem hat oder mit zwischenmenschlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, der teilt sein Leid auf WhatsApp mit allen Freunden und Bekannten und wünscht sich dann Aufmunterung und Verständnis, was dann wahrscheinlich auch prompt kommt. Oder wieder jemand anders, der vielleicht einfach niedergeschlagen und traurig ist, er stürzt sich in Ablenkung. Vor den Fernseher, ins Internet, in irgendein Hobby, was weiß ich. Was ist unsere erste intuitive, natürliche Reaktion auf ein Problem im Leben? Etwas von diesen Dingen? Oder, so wie wir es in Vers 24 lesen, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Beten wir. Denn die Kraft des Gebets entfaltet sich dort, wo Gebet selbstverständlich ist. Also wir können es auch noch einfacher sagen, die Kraft des Gebets kann sich überhaupt nur dort entfalten, wo Gebet da ist. Ist ja ganz klar. Wer keine Gebetserhörung hat, hat sie vielleicht auch deshalb nicht, weil er gar nicht betet oder kaum betet. Also die große ob große Herausforderung oder ein angstmachendes Ereignis, Traurigkeit oder Ratlosigkeit oder was auch immer, die ersten Christen, sie haben einen Rat für uns. Erheb deine Stimme zu Gott. Bete. Ein zweiter Gedanke hier, die Kraft des Gebets wächst durch unser Lob des souveränen Gottes. Die Kraft des Gebets wächst durch unser Lob des souveränen Gottes. Nun, ich glaube, wir alle wissen, dass Gebet nicht nur aus Bitte bestehen soll, sondern auch Dank und Lob, ganz wichtig, auch dazugehört. Und ganz in diesem Sinne beginnen auch die Christen damals ihr Gebet mit einem großen Lob Gottes. Die ersten Zeilen dieses Gebetes, hier Vers 25 bis 28, sind das: Sie loben unseren Gott, der sich souverän offenbart hat, der sein Wort erfüllt und der auch das Schlechte, das Negative zu seinem Ziel gebraucht. Ja, ein erster Grund, dem Gott zu loben hier: Der souveräne Gott spricht durch den Mund von David. Vers 25, dort heißt es: Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Ja? Also du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids gesagt. So beten sie. Anders gesagt, Davids Worte, die stammen jetzt hier aus Psalm 2 in diesem Fall. Davids Worte, die von ihm verfasst und aufgeschrieben wurden, sind Gottes Worte. Oder noch allgemeiner gesagt, die Worte, die wir hier in der Bibel finden, im Alten Testament jetzt zum Beispiel, obwohl von Menschen verfasst, sind Gottes Wort. Das heißt, die Bibel bezeichnen wir zu Recht als Gottes Wort, weil diese Worte, obwohl natürlich auch Menschenwort, letztendlich doch Gottes Wort sind. Der souveräne Gott, er spricht durch die Worte der Bibel zu uns und deshalb sind die Worte, die wir hier finden, im Alten wie im Neuen Testament, wahr und zutiefst vertrauenswürdig. Was für ein Grund, Gott zu loben. Der souveräne Gott, unser Herr, er hat es so eingerichtet, dass er durch den Mund von David oder von Samuel oder von Jesaja oder von irgendwelchen anderen Personen dazu uns spricht. Der souveräne Gott, er hat uns sein Wort gegeben, dass wir ihn kennenlernen, erkennen können. Der souveräne Gott, er hat uns sein Wort gegeben, damit wir Weisung für unser Leben erhalten. Der souveräne Gott, er hat uns sein Wort gegeben, damit wir ein Fundament haben, für unser Leben, das trägt. Was für ein Grund, Gott zu loben. Und ein zweiter Grund, dann hier Gott zu loben, der souveräne Gott erfüllt auch sein Wort. Jetzt Vers 26 und 27. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Also hier und die Beter, sie zitieren weiter ein Stück aus Psalm 2. Hier ist davon die Rede, wie durch Jesu Kreuzigung und Tod Gottes Wort erfüllt wurde. Gott hatte es angekündigt durch David in Psalm 2 und durch Herodes und Pontius Pilatus wurde es unwissend erfüllt. Was wir dadurch lernen, das ist, dass der souveräne Gott über alle Dinge herrscht. Das sind ja Leute wie Pilatus und Herodes, ne? Die tun irgendwelche Dinge aus eigennützigen Motiven, weil es ihnen besonders schlau erscheint. Und sie denken dabei natürlich in keiner Sekunde an Gottes Sache. Sie haben davon ja gar keine Ahnung. Aber durch Gottes Souveränität, dadurch, dass er über allem herrscht und dass er so alle Fäden zusammenhält, alle Fäden in dem komplexen Wirrwarr unserer Welt, hält er zusammen. In seiner Souveränität. Dadurch kommt es exakt zu der Erfüllung von Gottes Wort. Wie mutmachend. Wie mutmachend, wie wunderbar das zu wissen, auch jetzt in unserer Zeit, dass da ein Gott ist, der alles in seiner Hand hält, der über alles herrscht. Über all das Chaos, was es gibt. Das gibt doch auch eine gewisse Portion Gelassenheit, wenn man das weiß in dieser unsicheren Zeit. Das schenkt doch auch Vertrauen in diesen Tagen, wo sich alles ständig ändert und auch unser Alltag davon ziemlich betroffen ist. Wie gut zu wissen, dass wir dem Coronavirus nicht hilflos ausgeliefert sind. Wie gut zu wissen, dass wir auch drastischen Entscheidungen durch Regierungen und den Folgen nicht hilflos ausgeliefert sind. Da gibt es immer noch einen Gott, der über alledem thront, der größer ist, der das alles kennt und den hier nichts überrascht und der alles in seiner Hand hält und die Fäden ja immer noch in seiner Hand auch hält. Diesen Gott, den will ich mehr preisen, ihn will ich mehr loben, denn er ist der souveräne Gott, der über alles regiert. Und drittens, der souveräne Gott gebraucht auch die Widerstände zum Guten. Wir sehen, wenn das in Vers 28 zu tun, was deine Hand, es geht da weiter, und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen soll. Also es geht hier darum, dass eben Christus gekreuzigt wurde, ne, durch Pilatus und Herodes, durch auch die Beteiligung der Juden und der Römer. Und dass durch dieses Desaster, durch diese Schmach, wonach das aussah, Gott letztendlich den größten Sieg bewirkt hat. Denn unser souveräner Herr, er vermag, die schlechten Dinge zum Guten zu gebrauchen. Er vermag, Niederlagen in Siege zu verwandeln. Halleluja! So ist das. Die Kraft des Gebets wächst dort und sie wächst dann, wenn das Lob unseres souveränen Gottes im Mittelpunkt steht. Wie ist das, wenn wir beten? Loben wir Gott dann auch? Wofür kann ich Gott eigentlich loben? Wie kann das praktisch gehen? Ein paar Ideen haben wir ja eben hier schon gesehen aus dem Text, aber ich will das noch ein bisschen ausführen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Wie kann das praktisch auch gehen? Ja, ganz grundlegend, das geht jetzt in die Richtung, was wir eben hatten. Ich kann Gott immer und zu jeder Zeit für sein Wesen und für seine Art loben, dass er souverän ist, dass er sein Wort erfüllt, dass er aus schlechten Dingen etwas Gutes bewirken kann, dass er vollkommen gut ist, dass er heilig ist, dass er gerecht ist, dass seine Gnade so grenzenlos ist, dass seine Güte niemals endet, dass seine Liebe so allumfassend ist und so weiter. Aber ich kann natürlich auch konkreter werden und ich kann auch auf meinen Alltag schauen und ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Vielleicht kann ich es mir zur Gewohnheit machen, am Ende des Tages nochmal alles so Revue passieren zu lassen. Und ich kann mich fragen, welche 2, 3 Dinge an diesem Tag waren eigentlich gut? Worüber bin ich froh? Wofür kann ich Gott danken, wenn ich auf diese letzten Stunden so zurückschaue? Und da kann alles Mögliche sein. Das können ja große und kleine Dinge sein. Das kann ja anfangen vielleicht beim produktiven Arbeitstag, wo ich richtig froh bin, dass ich so konzentriert war und gute Ideen hatte und ein gutes Stück vorangekommen ist. Ja, Halleluja, kann man Gott doch für loben. Das kann auch der schöne Abend sein, den man mit seinem Ehepartner erleben durfte oder ein gutes Gespräch, was man irgendwann hatte. Dafür kann man Gott doch loben. Es kann ein ermutigender Vers aus der Bibel sein, auf den man gestoßen ist, oder der ermutigende Gottesdienst oder was auch immer. Was war gut an diesem Tag? Wofür kann ich Gott loben? Oder eine andere Möglichkeit, was auch zum Lob und zur Dankbarkeit hilft, ist auch so, wenn wir einen größeren Horizont mal einnehmen. Ein bisschen unseren Blick weiten. Und ich glaube, es ist gerade wichtig in Zeiten, die vielleicht nicht so leicht sind. Manchmal schauen wir dann auf unser Leben und alles sieht so düster aus. Da ist vielleicht viel Arbeit vorhanden, man hat gesundheitliche Probleme, der Nachbar hört laut Musik und ja, dann kommt auch noch Corona und alles sieht düster aus. Und man rutscht so rein in so eine niedergeschlagene, selbstmitleidige, triste Stimmung. Und dann kann man Gott natürlich nicht loben. Es ist ganz schwierig dann. Aber frag dich doch mal, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, geht es dir eigentlich wirklich so schlecht? Ist da wirklich gar nichts Positives? Und versuchst doch vielleicht auch mal damit, in solchen Augenblicken, ja, deinen Horizont so ein bisschen zu weiten, mal ein bisschen breiter zu sehen. Gibt's nicht trotz mancher Schattenseite immer noch vieles, wofür du Gott loben und ihm danken solltest? Gerade wenn du weiterschaust auf andere Menschen, vielleicht die in anderen Teilen der Welt leben, vielleicht auf Menschen, die zu anderen Zeiten hier auch an dieser Stelle gelebt haben. Weiten wir unseren Horizont ruhig mal. Ich glaube, gerade in solchen Situationen, auch wie im Moment, ist es wichtig, um auch zu sehen und zu begreifen, es gibt da immer noch so viel Gutes. Es gibt noch immer so viel Grund, Gott zu loben. Denn dann wächst die Kraft des Gebets durch das Lob des souveränen Gottes, der über diese Welt regiert. Ein letzter Gedanke, die Kraft des Gebets wirkt auch Mut und Bereitschaft, Gott gehorsam zu dienen. Sie wirkt Mut und Bereitschaft, Gott gehorsam zu dienen. Nach dem Lob kommen die Geschwister hier in diesem Abschnitt zu ihren Bitten. Vers 29 geht es los und nun, so wird das eingeleitet, und dann bringen sie drei Bitten vor Gott. Drei Bitten, die in ihnen Mut und Bereitschaft wirken sollen, ja, Gottes Auftrag an sie weiter auszuführen. Die erste Bitte, Vers 29 am Anfang, Herr, sieh an ihr drohen. Herr, sieh an ihr drohen. Anders gesagt, Gott, schau doch mal auf unsere Situation, wende dich uns mal zu. Schau mal hin, wie es uns jetzt geht in dieser Situation, in diesem Moment. Wie die Oberen unserer Führungsschicht, wie sie uns das Leben schwer machen, wie sie uns ein Redeverbot auferlegt haben, dass sie uns Verfolgung androhen, wenn wir weiter von Jesus sprechen. Schau auf uns, sieh an ihr drohen. Das ist diese erste Bitte an Gott. Wende dich uns zu. Schau auf die Situation, nimm dich dessen an. Und in der Tat, unser Gott ist ein Gott, der sich für die Nöte seiner Kinder interessiert. Wir lesen das schon in 2. Mose 2, Vers 24 und 25. Das ist diese Situation, wo das Volk Israel sich in Gefangenschaft in Ägypten befindet und sie werden ja grausam unterdrückt. Sie sind Sklaven und sie müssen arbeiten, 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 endlos und sie schreien zu Gott in ihrer Not. Und dann heißt es eben in 2. Mose 2, Vers 24 und Vers 25, und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Also Gott ist ein Gott, der auf uns und auf unsere Nöte sieht. Er ist ein Gott, der sich uns zuwendet. Bringen wir ihm also unsere Nöte. sagen wir ihm das. Sieh an meine Not, Herr. Das dürfen wir beten. Herr, sieh an mein Problem, sieh an diese Herausforderung, sieh an meine Ängste, meine Verzweiflung, meine Ratlosigkeit, meine Trauer, was auch immer. Sieh das an, Herr. Bringen wir das vor ihm. Unser Gott ist ein Gott, der unsere Situation sieht und sich dessen annimmt. Und die zweite Bitte, die sie äußern, auch noch Vers 29, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Interessant ist in diesem Zusammenhang erstmal, wofür die Geschwister nicht beten. Es ist auch manchmal interessant zu sehen, wofür nicht gebetet wird und so auch hier. Denn sie folgen in ihren Bitten nicht etwa Psalm 2. Man könnte das ja jetzt erwarten. Sie haben mit Psalm 2 angefangen und kann ja sein, dass sie jetzt diesen ganzen Psalm irgendwie in ihrem Gebet weiter so verarbeiten. Machen sie aber nicht. Denn in dem weiteren Verlauf von Psalm 2, da ist davon die Rede, dass Gott über seine Feinde lacht. Es ist davon die Rede, dass der Messias mit eisernem Zepter sich gegen die Feinde Gottes zur Wehr setzt, Gericht übt. Und in bemerkenswerter Weise beten sie also nicht in diese Richtung. Sie beten nicht dafür, dass Gott dem Drohen der Oberen ein Ende setzt. Sie beten nicht dafür, dass Gott diesen Oberen es mal so richtig zeigt, dass er sie mal für den Kopf kürzer macht oder stumm macht oder aus dem Weg räumt. Nein, sie beten dafür, dass sie in dieser Situation, in der sie sich jetzt eben befinden und die sehr unangenehm, die wirklich gefährlicher war, sie beten, dass sie in dieser Situation gehorsam bleiben. Sie beten dafür, dass sie in dieser Situation Mut bekommen, dass sie Freimut haben, dass sie diesen Mut haben, dass sie Gott treu bleiben können und das Wort Gottes weitergeben können. Denn das ist ihr Auftrag. Da sind sie sich sicher, da sind sie sich ganz klar. Das ist ihr Auftrag, das ist der Auftrag an alle Christen, Gottes Wort weiterzugeben. Und zwar in guten und auch in schlechten Zeiten. Und liebe Geschwister, ich kann nicht anders, das liegt nämlich auf der Hand auch, als ja diesen Punkt auch anzuwenden auf unsere aktuelle Situation, in der wir uns befinden in dieser Corona-Zeit. Auch in Zeiten der Pandemie ruht der Auftrag nicht. Auch in diesen Zeiten können wir nicht einfach sagen, wir setzen das jetzt mal alles aus. Für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange auch immer. Und wenn es dann irgendwann möglicherweise besser geworden ist, dann fangen wir mal wieder an. Wir nehmen uns jetzt mal eine Auszeit und dann gucken wir mal, was dann in einem Jahr ist. Das können wir nicht sagen. Auch in dieser Zeit gilt uns der Auftrag Gottes. Auch in dieser Zeit haben wir als Gemeinde einen Auftrag. Wir haben unseren Auftrag ja mal vor vielen Jahren formuliert. Ich will uns das mal vorlesen. Wir haben da formuliert, wir wollen den Menschen Gottes Liebe weitergeben, gemeinsam im Glauben an Jesus Christus wachsen, uns von Herzen für Gott einsetzen und das Gemeindeleben durch liebevolle Beziehung prägen, damit wir Gott bewusst mit unserem ganzen Leben ehren und lieben. Das ist unser Auftrag. Den haben wir uns, aufgrund von Bibelstellen natürlich, aufgrund von Gottes Wort, den haben wir uns mal so gegeben. Und der gilt in guten Zeiten, wie in schwierigen Zeiten. Nun ist sicher vieles nicht so einfach im Moment. Ne? Also da will ich jetzt auch die Augen nicht vor verschließen, das ist klar. Also ist es vielleicht für uns dran, dass wir hier um Weisheit und Kreativität auch beten, genauso aber auch wie um Mut und Bereitschaft, auch in diesen Zeiten Gott gehorsam zu sein, ihm zu dienen und diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, zu erfüllen. Und überlegen wir, wie kann das gehen? Wie können wir Gottes Auftrag in dieser Zeit, wie können wir diesem Auftrag auch in dieser Zeit gerecht werden, dass wir Gottes Wort weitergeben? An Außenstehende, aber auch an unsere Kinder zum Beispiel. Wie kann es weitergehen, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir zusammenbleiben, dass wir zusammenhalten? Oder wie kann der Dienst weiterlaufen, den Gott dir ganz persönlich aufs Herz gelegt hat, auch wenn der vielleicht in seiner normalen Form so im Moment nicht stattfindet? Wie kann das auch für, ja, wie kann das auch für dich und euch laufen, die ihr, ich spreche jetzt mal so direkt euch an, die ihr diesen Gottesdienst per Livestream verfolgt, über das Internet? Und ihr so ein Stück weit, ja, abgekoppelt oder abgeschnitten seid vom gewöhnlichen Gemeindeleben. Was gibt es da für Optionen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Von zu Hause aus vielleicht. Wie kannst du Teil sein und Teil bleiben, auch in dieser gegenwärtigen Lage? Ganz allgemein gesagt, wir sollten nicht nur schauen, was nicht geht im Moment, sondern wir sollten auch überlegen, was möglich ist. Geht's vielleicht mit kleineren Treffen? Geht vielleicht manches telefonisch? Oder ist vielleicht manchmal einfach nur der Preis, um etwas, ja, wahrnehmen zu können, dass wir einen zugegebenermaßen ziemlich unbequemen Mundschutz über eine längere Zeit tragen müssen? Ne? So wie ihr das gerade hier alle miteinander auf euch nehmt. Oder was gibt es vielleicht sonst für andere unkonventionelle Möglichkeiten? Beten wir hier um Weisheit, beten wir hier um Einfallsreichtum, aber auch um Treue und Gehorsam, denn unser Auftrag, er ruht nicht einfach, er ist nicht ausgesetzt oder abgeschafft oder aufgehoben, sondern er gilt. Evangelisation sind wir nach wie vor zu gerufen. Jüngerschaft und Gemeinschaft, das ist nicht irgendwie abgesagt, sondern weiter wichtig. Einander zu dienen ist wichtig, Anbetung ist wichtig. Und bedenken wir, auch die Christen damals hier, Apostelgeschichte 4, in dieser Zeit, angesichts der drohenden Verfolgung, sie haben ja nicht gesagt, jetzt verhalten wir uns erstmal ruhig, wir machen mal erstmal nichts. Und wenn dann vielleicht etwas Gras über die Sache gewachsen ist oder die Gelegenheit dann günstiger geworden ist, dann legen wir wieder los. Nein. Vielmehr haben sie selbst sich als Knechte betrachtet. Vers 29 wird genau dieser Ausdruck benutzt. Gib nun deinen Knechten, sie meinen sich, mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Sie sahen sich als Knechte, also als Menschen, die ihrem Gott gehörten und die den Auftrag ihres Gottes ausführen sollten. Und sie äußern daraufhin diese Bitte. Lieber Herr, gib uns Freimut, dass wir in dieser schwierigen Zeit treue Knechte bleiben können. Und ich glaube, das sollte auch unser Wunsch und unser Gebet sein, dass wir treue Knechte bleiben. Auch jetzt. Ganz kurz die letzte Bitte noch. Reiße ich nur noch kurz an. Vers 30. Die dritte Bitte, die sie äußern. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Sie bitten also Gott, dass er durch sein machtvolles Eingreifen ihren Dienst ja bestätigen möge. Dass durch sein machtvolles Eingreifen ja da eine besondere Vollmacht draufkommt, dass Menschen eben dann auch zum Glauben kommen. Nicht, dass sie selbst im Mittelpunkt stehen wollen, sondern dass Großes geschieht, damit Menschen Gott erkennen. Da dürfen wir auch mutig beten, dass Gott Großes tut, damit Menschen Gott erkennen. Also lasst uns schließen, indem wir nochmal auf Vers 31 so am Schluss gucken. Dieses Fazit dann, oder ja, wir können auch sagen, diese Gebetserhörung dann umgehend. Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Gebet entfaltet seine Wirkung. Gebet bringt Segen. Gebet hat Kraft. Es hat Kraft dort, wo Gebet selbstverständlich ist, wo es die ganz normale, natürliche, intuitive Reaktion auf Probleme und Herausforderungen ist. Die Kraft des Gebets wächst aber auch dort, wo das Lob Gottes, der souverän herrscht, wo dieses Lob Gottes im Mittelpunkt steht. Und die Kraft des Gebets, sie kann auch in uns Mut und Bereitschaft wirken, Gott gehorsam zu dienen. Denn Gott schaut auf unsere Situation. Er schaut auf uns als seine Kinder. Und er ist mit uns. Amen.